Wir wollen zusammen ein Wort Gottes betrachten aus dem Neuen Testament und schlagen dazu den Johannes, das Johannesevangelium auf, Kapitel 1. Und lesen die Verse 4 bis 5, wo es heißt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Soweit Gottes Wort. Das Johannesevangelium schildert uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, und zwar aus einer besonders erhabenen Warte, aus einer bestimmten erhöhten Position her. Aber gleichzeitig erkennen wir in diesem Evangelium ihn, den Herrn, obgleich seine Offenbarung in der Fleischwerdung lag, in der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Gott selbst offenbarte sich in der Gestalt des Sohnes. Insbesondere im göttlichen Licht und im ewigen Leben. Beides ist uns durch Christus geworden und geschenkt, wenn wir es annehmen, wie die Bibel sagt, besitzen wir es. Das Wort von Ewigkeit her ward Fleisch und wohnte unter uns, sagt Johannes, urtextlich zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, so stark war Johannes von der Person Jesu ergriffen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Vers 14 dieses Kapitels 1. Nun der Mensch, tot in Sünden und Übertretungen, besaß der Sünde wegen keinerlei Ansatzpunkte mehr, von sich aus mit Gott in Verbindung und schon gar nicht in Gemeinschaft zu treten. Die Sünde trennte den Menschen so vollkommen, dass der Mensch von sich aus keine Möglichkeit mehr besaß, eh und je mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Dieses wahre Licht, das Licht Jesus, wurde von der Finsternis nicht erfasst. Zwar strahlte das Licht hellig vom Himmel her in die Finsternis. Die Finsternis selbst, auch im Menschen, ertrug das Licht nicht. Die Folge davon war grenzenlose Feindschaft und Unglauben widerstanden dem Herrn Jesus überall, wohin er kam. Und das ist auch der Grund, weshalb wir den Herrn Jesus in diesem Evangelium des Johannes oftmals allein finden. Gewiss trat der Herr Jesus immer und immer wieder unter sein Volk, zu dem er gesandt war, das war das Volk Israel, um Licht und Leben in Vollmacht zu offenbaren. Sein irdisches Volk antwortete auf seine Offenbarung von Licht und Leben. In drei Variationen. In Schmähungen, mit Steinen und zum Schluss mit dem Kreuz. Das war die Antwort. Die Lichtstrahlen des Evangeliums der frohen Botschaft drangen nicht in Herz und Gewissen dieser Menschen. Aber sie waren dennoch für das Gehörte verantwortlich. Warum nicht? Weil sie, sagt Gottes Wort, die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Wer heute nicht errettet ist, hat die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Darum verbarg der Herr Jesus sich wiederholt vor ihnen und so lange bis zum Augenblick, wo er dann bereit war, sein Leben freiwillig als Lösegeld zu geben. Der Herr Jesus entwich in Kapitel 5, Vers 13, weil eine Volksmenge am Orte war, heißt es da. Und als man den Herrn Jesus in ungeistlicher Art zum König machen wollte, da entwich er, sagt die Bibel, auf den Berg. Und da heißt es, er selbst allein, Kapitel 6, Vers 15. Und das hat eine gewaltige Bedeutung, auf die wir dann noch kommen. Und auch ging der Herr wie im Verborgenen, Kapitel 7, Vers 10, zum Fest der Laubhütten hinauf nach Jerusalem. Und im Kapitel 8, da verwarfen sie seine Worte. Und wir lesen, und sie hoben Steine auf. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Vers 59. Im 9. Kapitel verwarfen sie seine Werke und suchten ihn wiederum zu greifen, lesen wir dort. Aber er entging ihrer Hand, Kapitel 10, Vers 39. Und sogar nach der Auferweckung des Lazarus beratschlagten sie miteinander, ihn zu töten, weil er den Lazarus lebendig gemacht hat. Wollten sie ihn totschlagen. Und da heißt es, Jesus ging hinweg in die Gegend nahe bei der Wüste, Kapitel 11, Vers 53 bis 54. Später hatte der Herr auch mit weniger gehässigen Menschen zu tun. Aber auch sie, Kapitel 12, Vers 36, verstanden ihn nicht. Dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Die Juden damals verwarfen ihn, den Eckstein, und die Welt verstand ihn nicht. Das war die Situation von damals, was uns in Sonderheit im Johannesevangelium klar vor Augen gestellt wird. Das war der Gala-Empfang mit rotem Teppich, nicht nur eines Königs, sondern des Gottessohnes auf dieser Erde. Und wenn wir es aus der Perspektive des Herrn sehen, da können wir sagen, er fand ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht, so steht's geschrieben, auf Erden, für welches außer ihm Christus überhaupt keine Heilung mehr gab.
Allein nur eine einzige, wir machen es noch kleiner, ein einziges Menschengrüpplein fand bei ihm, unserem Herrn, Zugang. Und dieses Grüpplein durfte zugleich einen Blick in seine Herrlichkeit tun, der Sünder. Das war jenes Grüpplein. Die Sünder. Welcher Sünder jederzeit den Weg zu seinem Herzen fand. Zwar den Religionsvertretern ein Gräuel, dieser ist es, mit Zöllnern und Sündern. Aber dafür war der Herr Jesus in diese Welt gekommen. Er hat gesagt, nicht die Gesunden, sondern die Kranken bedürfen des Arztes. Darum wandte sich der Herr den Verlorenen, den Kranken zu, und mit diesen blieb er allein. In dem Johannesevangelium hören wir ganz, ganz wenig von den Geschehnissen um die Jünger. Weil sich das Evangelium insbesondere um den Herrn beschäftigt. Deshalb tritt hier der Mensch weitgehend zurück. In den synoptischen Evangelien stehen die Jünger viel, viel stärker im Vordergrund. Auch finden wir in dem Johannesevangelium keinerlei Aussendung der Jünger. Das fällt auf. Vielmehr treffen wir sie, die den Überrest bilden. Ausgenommen Kapitel 13 bis 17. Wo es sich um die kommende Geschichte Israels handelt. Insbesondere die Kapitel 1 und 2 und 20 und 21 bilden den Rahmen praktisch des Bildes, welcher Anfangs- und Abschlussgedanken des Evangeliums der frohen Botschaft zeigen. Sie bilden die Himmelsleiter zwischen der himmlischen und irdischen Herrlichkeit, weil der Sohn Gottes auf Erden war, irdische Herrlichkeit. Der Anfang geht vom Boden der Verheißung des Alten Testaments aus und die letzten beiden Kapitel stehen auf der Grundlage der Auferstehung. Das lehrt uns das Evangelium des Johannes. Wir geben deshalb eine kurze Übersicht für die, die da mitschreiben wollen. Kapitel 1, Vers 35 bis 42 zeigt den Überrest Israels, der die christliche Gemeinde zu Anfang der Apostelgeschichte bildet. In dem Kapitel 1, Vers 43 bis 51, auf den Überrest am Ende der Tage, der den Herrn Jesus als Sohn Gottes erkennt, wohin auch Psalm 2 redet, wie seine Stellung als Sohn des Menschen nach Psalm 8 und in Kapitel 2, Vers 1 bis 11 bringt den Herrn inmitten des Überrestes zu der Zeit, wo das Wasser der Reinigung zur Freude des Weines verwandelt wird. Und das deutet hin auf das kommende millenäische Reich, wo Christus als Messias herrschen wird, weltweit. In Kapitel 20, Vers 19 bis 23, stellen die Jünger den Überrest zu Beginn der Apostelgeschichte dar, jedoch in einem neuen, in einem hohen Sinne. Und zwar den Schlüssel dafür gibt der Vers 17. Thomas hingegen in Vers 24 bis 29 den Überrest der letzten Tage. Der erst glaubt, wenn er gesehen hat, wie er sagt. Und der Fischzug in Kapitel 21 bringt den Überrest zu Beginn des Reiches, die Fische herzubrachten, lesen wir wörtlich, als Nationen, die dann in dieses verheißene Friedensreich mit eingehen werden. Der dort erwähnte frühe Morgen ist der Morgen, an dem die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht mit Schatten unter ihren Flügeln oder Heilung mit ihr unter ihren Flügeln nach Malachi 4. Aber auch die Kapitel 11 und 12 behandelt dieses Zukünftige, jedoch nicht so sehr aus der Geschichte des Überrestes betreffend, vielmehr die Offenbarung des Herrn Jesus in der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Kapitel 11, Vers 4. Aber auch des Sohnes Davids, nach Kapitel 12, Vers 13, und des Sohnes des Menschen, nach Kapitel 12, Vers 23. Das ist kein Zufall. Das sind Mitteilungen der Heiligen Schrift zwischen den Zeilen. Und das waren, was wir dort hören, die letzten Warnungen Gottes an die Juden damals, die sich anschickten, den eigenen Messias zu ermorden. Die Kapitel 13 bis 17 bringen den Herrn Jesus mit seinen Jüngern beschäftigt, aber nicht als Überrest, sondern dass sie Fremdlinge auf dieser Erde gleich ihm, Christus, geworden seien. Für diese Israeliten, denen durch Christus gesagt wird, auch sie seien jetzt Fremdlinge unter dem Bodenanspruch des von Gott ihnen gegebenen verheißenen Landes, Fremdlinge zu sein, ging ja ganz gegen die Lehre des Mose, der sie durch die Wüste hindurchgeführt in das von Gott ihnen gegebene Land geführt hatte. Das muss für sie sehr, sehr schwer gewesen sein. Warum redet der Herr in dieser Weise zu den Jüngern? Und dann müssen wir die Geschichte Israels kennen. Die Geschichte Israels begann mit Abraham, Isaak und Jakob. Und genau dort lesen wir in der Tora, dass Gott sie für Fremdlinge bestimmte zu sein. Das heißt, bevor jemand in die Segnungen eingehen durfte, musste er zuvor Fremdling sein. Bevor Christus, der Herr, als der Hohepriester eingehen durfte in des Himmels Herrlichkeit, war er Fremdling. Bevor die Segnungen vom Kreuz von Golgatha durch die Jünger empfangen werden konnte, mussten sie zuvor Fremdlinge sein. Das ist der Mitteilungstext, mit dem wir hier zu tun haben. Aber der Weg des Herrn Jesus als Fremdling sollte sowohl der Jünger als auch unser Weg sein. Darum steht die Fremdlingschaft mit der Liebesoffenbarung Gottes zu uns in enger Verbindung. Gott liebte einst sein Volk Israel, dass er es aus der Fremdlingschaft in die Verheißung führte. Und er liebt heute uns, die wir ihm gehören. Er führt uns durch unsere Fremdlingschaft in die Verheißung droben, in die Wohnungen beim Vater ein. Und deshalb in diesem Evangelium in ganz besonderer Weise die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Tja, das waren viele, viele Probleme, die wir dort in diesem Evangelium sehen. Die Juden frugen den, der aus Nazareth war, und sagten, wo ist denn dein Vater? Der Jesus hat immer von seinem Vater geredet, der ihm gesandt habe. Und dass er gar nichts aus sich selbst rede, sondern nur das, was er beim Vater gesehen und gehört habe. Sagen Sie, wo ist denn dein Vater? Kapitel 8, Vers 19. Sie wussten, dass leiblich er der Sohn des Josef war. Beide als Zimmerleute tätig. Das war ihnen schon bekannt. Und hier redet er von einem Vater, der ihn gesandt habe. Darum die Frage, wo ist denn dein Vater? Sie mochten den Herrn Jesus hassen. Viele seiner Jünger, die ihm nachfolgten, wenn er unterwegs war, zurückgehen und nicht mehr mit ihm wandeln, Kapitel 6, Vers 66, und jetzt kommt es. Der Vater aber war stets bei ihm. Und da müssen wir hin, heute. So sagt er es doch. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Kapitel 16, Vers 32. Der Sohn Gottes wandelte im Fleische als Fremdling auf dieser Erde. Aber die Vaterliebe begleitete ihn Tag aus, Tag ein, bis ans Kreuz. Bis ans Kreuz. Und sagt, Vater, ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Kapitel 11, Vers 41 bis 42. Kein Zeichen vom Himmel her hatte dies Gebet begleitet. Keine Zeichenschauerei war notwendig, um dieses Gebet, mit dem wir hier zu tun haben, anzukündigen. Es war die Gemeinschaft zwischen dem Vater und seinem Sohne. Diese Gemeinschaft war eine verborgene. Darum ging er oft wie im Verborgenen. Das heißt,
in der Gemeinschaft mit dem Vater.
Diese Worte sprach der Herr. Die Bibel sagt, um der Volksmengen willen, damit sie glaubten. Sie sollten an den glauben, den der Vater gesandt hatte. In die unsichtbaren geistlichen Zusammenhänge und der Gemeinschaft zwischen dem himmlischen Vater und dem Sohn einstmals im Fleische auf Erden, konnte der außenstehende Mensch überhaupt keinen Einblick nehmen. Deshalb war seine Gemeinschaft mit dem Vater verborgen. Als in Kapitel 12, Vers 28 eine Stimme aus dem Himmel kam, da sagten die Volksmengen, dass es gedonnert habe. Andere meinten, ein Engel habe mit ihm geredet. Aus dieser Mitteilung erkennen wir, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was des Geistes Gottes ist. Er kann es nicht. Es ist unmöglich. Er vermag es nicht. Das Natürliche ist die Natur von der Schöpfung her, von welcher aber die Bibel Gottes Wort sagt, dass der Sünde wegen die Knechtschaft des Verderbnisses auf ihr ruhe, Römer 8, Vers 21. Wie könnte auch sündliches Fleisch die Harmonie zwischen oder in der Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohne begriffen werden? Unmöglich. Der Herr Jesus stand in all den Jahren seiner Tätigkeiten in einer ununterbrochenen, in einer beständigen Gemeinschaft mit dem Herzen des Vaters. Er war beständiglich verbunden, dass es gar keine Minute gab, wo er nicht verbunden war. Fremdling war unser Herr allein nur bezüglich der sündlichen Welt. In der Beziehung zur sündlichen Welt war er Fremdling. Nicht aber war er Fremdling im Vaterherzen. Da war er es nicht. Des Vaters Liebe und sein Wohlgefallen ruhte beständig auf dem Sohn seiner Liebe. Damit wir erkennen, welch ein Opfer Gott für uns Menschen gebracht hat. Es stand keine Sünde zwischen dem Vater und dem Sohn. Dadurch war diese wunderbare, für uns so anschauungswürdige Gemeinschaft möglich. Diese herrliche, diese ungetrübte Gemeinschaft von Vater und Sohn. als der Herr Jesus am Kreuz unsere Sünde auf sich nahm, stand etwas zwischen Gott und seinem Sohn. Sünde. Und da lesen wir, dass er sagen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sehen, welch eine Wirkung die Sünde hat, wie gemeinschaftszerstörend Sünde ist in den Augen Gottes. Der Mensch in seiner Sünde hätte nie zu Gott finden können. Dafür war einzig und allein war das Opfer des Sohnes nötig. Diese Gemeinschaft, die der Vater mit seinem Sohne unterhielt, war sündenungetrübt. Das ist auch der Grund, weshalb die neue Schöpfung, das Samenkorn, wie die Bibel sagt, nicht sündigen kann. 1. Johannes 3, Vers 8 bis 9, da lesen wir das. Kann nicht sündigen. Die Bibel sagt, dass Gott nicht sündigen kann. Manche meinen, die neue Schöpfung in uns könnte sündigen. Wir brauchen eigentlich nur das zu glauben, was geschrieben steht. Und nicht das glauben, was Menschen lehren. Es sei denn, es stimmt mit dem Worte Gottes überein. Christus in euch ist nichts anderes als das, was in Gott ist, samenkornartig in uns hineingelegt. Welches nicht sündigen kann, sagt die Bibel. Darum des Vaters Liebe zu seinem Sohne. Christus in uns verbindet uns nun mit der gleichen Liebe, womit der Vater ihn geliebt hat, auch mit uns. Und das ist auch der Grund, weshalb der Herr Jesus oft nachts über die Stunden im Gebet mit seinem himmlischen Vater verweilte oder gefunden wird. Die Schrift teilt uns so manches mit. Allein zu sein mit seinem Vater im Himmel war ihm, wie er dort am Jakobsbrunnen sagt, seine Speise. In Kapitel 6, Vers 15 war schon angeführt, heißt es, er entwich. Und da hatte ich ein Wörtchen ausgelassen, wieder auf den Berg. Er selbst allein. Dieses Wort wieder drückt die Wiederholung auf. Dass das kein Einzelfall war, sondern eine sich wiederholende Sache. Und in Kapitel 8, Vers 1 heißt es, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Das hier Fleisch gewordene Wort Jesus, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, Kapitel 1, Vers 18, da steht nicht, der in des Vaters Schoß war. Sondern ist, bedeutet, auch als er sich hier im Fleische offenbarte, blieb er Vater verbunden. Es hatte keinen Augenblick in seinem Leben gegeben, in welchem er nicht beim Vater verweilte. Und niemals hat er diesen Platz eh und je verlassen. Der Sohn des Menschen, obgleich er auf der Erde wandelte, war dem Geiste nach immer beim Vater im Himmel, Kapitel 3, Vers 13. In dem Kapitel 17 spricht der Herr im Geiste mit dem Vater im Himmel. Dieses wunderbare Gebet für uns, die wir noch in der Welt sind. Und weil der Herr Jesus mit dem Vater droben ähnlich wie im Allerheiligsten redet und dort redend Umgang pflegt, und er im Fleische auf dieser Erde wandelte, konnten die Jünger an dieser Gemeinschaft des Geistes zwischen dem Sohn und dem Vater oben teilhaben, indem sie die Worte des Herrn Jesus hörten. Aber das war eine Sache, die sich in erster Linie im Himmel beim Vater vollzog. Nur weil er im Fleische sich geoffenbart hatte, durften seine Jünger Zeugen werden von dem Geheimnis des Himmlischen und der vaterverbundenen Liebe, mit welcher er, der Sohn, geliebt wurde vom Vater. Würden wir, die wir hier sind, alle mehr mit dem Herrn Jesus beschäftigen, würde auch seine Gemeinschaft weit mehr in uns gefunden und wir würden sie genießen können. Es gibt für uns nichts Schöneres, es gibt für uns nichts Besseres auf dieser Erde. Es ist Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohne Jesus Christus. 1. Johannes 1. Und weil es der Vaterwille war, ging der Kelch der Bitternis, der Leiden und des Todes nicht an ihm vorüber. Der Vater wollte das. Und weil der Vater das wollte, wollte es auch der Sohn. So wie wir dem Herrn Jesus gehören, sollten wir da nicht dem Sohn gleichen, alles zu tun, was der Vater will. Man höhnte unseren Herrn und dann erhöhte man ihn am Kreuz. Den Sohn des Menschen. Seine Erhöhung, von der die Bibel redet, war ein Zustand, als er dort hing zwischen Himmel und Erde. Die Feinde Jesu wussten nicht, dass er in dieser Haltung der große Mittler zwischen Himmel und Erde war. Der Jesus hätte auch eines anderen Todes sterben können, mit Sicherheit. Ähnlich wie sein Vorläufer Johannes. Aber dann hätte er in diesem seinem Tod nicht den Mittler zwischen Himmel und Erde abgeben können, der er hier war. Die Feindschaft sowohl der Juden einerseits als auch der Welt andererseits hatte ihren Höhepunkt erreicht. Satan hatte durch Hass und Gewalt sein Ziel erreicht. Nichts ahnend, dass er, Christus, durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Am Kreuz aber offenbarte sich seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit in seinem Tode. Es ist vollbracht, waren seine Worte, in aller Kraft freiwilliger Hingabe übergab er seinen Geist in die Hände seines Vaters, dessen Gemeinschaft auch nicht im Tod getrennt war. Da weilte sein Geist in den Händen des Vaters. Keine Trennung, wie manche entgegen der Lehre des Wortes wissen wollen. Nun, diesen lästigen Fremdling aus Nazareth, ja, den hatten sie ermordet, obwohl im Gesetz geschrieben stand, in 5. Mose 10, Vers 19, waren sie verpflichtet, den Fremdling zu lieben. So steht's geschrieben. Sie hatten ihn ermordet. Das ist natürlich das Gegenteil von Lieben, das wissen wir. Darum erblickten seine Jünger nach seiner Auferstehung nur allein die Seinen den Herrn. Der Welt blieb und bleibt er, unser Herr, der Auferstandene, verborgen bis heute. Was aber nicht verborgen blieb und nie verborgen bleiben wird, ist das Kreuz. Wer zum Kreuz kommt, darf der Vergebung gewiss sein. Wozu? Damit seine Herrlichkeit an jedem einzelnen Erretteten offenbar werde. Es ist die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Die Bibel sagt, voller Gnade und Wahrheit. Amen.